Recht hören. Der Ecolex Podcast.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen bei Recht hören, der Ecolex Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind in diesen turbulenten Zeiten und begrüße, wie schon so oft, den Chefredakteur der Ecolex, Thomas Rabe.
Servus, ja, grüß Thomas. Dich, Markus.
Servus, grüß Hallo. Dich. Ja, wir wollen heute keine Zeit verlieren und gleich sozusagen in die Sache oder in die Sachen einsteigen.
Die Ereignisse überschlagen
sich. Die Ereignisse überschlagen sich. Und ja, du hast gestern eine interessante Entscheidung entdeckt. Stichwort ja, also, Covid-19, Miete, Betriebskosten. Vielleicht gleich einmal kurz ein paar Worte dazu.
Soweit man das überblicken kann, ich meine, das kann man wahrscheinlich nicht, weil es gibt ja da wahrscheinlich Dutzende oder ja, fast Hunderte wahrscheinlich Rechtsstreitigkeiten, ist zumindest die erste veröffentlichte OGH-Entscheidung zu dem, glaube ich, von mittlerweile hunderten Autorinnen und Autoren bearbeiteten Frage, ob sozusagen die Covid-Krise tatsächlich auch zu einer Mietzinsreduktion bzw. einem Mietzinsentfall führen kann, erschienen. Und das ist tatsächlich die Entscheidung, ich sage die Geschäftszahl für die Interessierten, das ist 3 OB 78 aus 21 Y.
Eine recht junge Entscheidung vom Oktober-Entscheidung, 21. Ja. Oktober sehe ich gerade. Ja.
Genau, 21. Oktober und in dieser Entscheidung hat der Oberste Gerichtshof die von den meisten ohnehin schon vermutete Rechtsauffassung bestätigt. Es war allerdings ein bisschen eine sonderbare Verfahrenskonstellation. Ich glaube, es war eine Opposition oder eigentlich eine Impugnationsklage. Das war sich dann der seinerzeitige Kläger, glaube ich, auch nicht ganz klar. Aber egal, eine exekutionsrechtliche Klage. Und im Rahmen dessen hat der OGH sozusagen diese grundlegende Aussagen auch getroffen zur Frage des Mietzinsentfalls. Es war auch ein Sonnenstudio betroffen, wo halt die Leute aufgrund eines Betretungsverbots, das dann irgendwann mal erlassen worden ist, das Sonnenstudio natürlich nicht benutzen durften. Und es war auch nichts besonders mehr eingelagert in dem Zusammenhang. Und der Oberste Gerichtshof hat im Ergebnis tatsächlich bestätigt, dass für diese Periode des behördlichen Betretungsverbotes tatsächlich der Mietzinsanspruch des Vermieters nicht besteht. Und das ist natürlich spannend, aber ich würde sagen, das hat 90% der Autorinnen und Autoren in diesem Zusammenhang haben das gesagt. Was der Oberste Gerichtshof offen lässt, ist die Frage, ob die Betriebskosten noch weiter zu zahlen wären. Das war in diesem Fall nicht zu entscheiden, weil da offenbar keine Betriebskosten angefallen sind, wenn man das der Entscheidung entnehmen kann, was ein bisschen seltsam ist, aber es ist halt so. Was ich vielleicht noch sagen will in dem Zusammenhang, und die Entscheidung läuft ohnehin derzeit sozusagen durch die Medien, dass der Oberste Gerichtshof hier etwas Interessantes sagt. Er sagt, dass dieser Paragraph 1104, der also ist von sozusagen die Zentralnorm für diesen Mietzinsentfall bei Seuchen und etc. Sonstigen Katastrophen ist, nicht lückenhaft ist, wie das von manchen Autorinnen oder Autoren auch so beachtet wurde, sondern dass der tatsächlich diesen Fall regelt und dass die Covid-Pandemie eine Seuche ist. Mhm. Und jetzt macht der Oberste Gerichtshof aber einen für mich persönlich sehr interessanten Schlenkerer. Ich habe mir nämlich immer gedacht bei dieser Diskussion, dass die Seuche per se die Leute ja nicht zum sozusagen die Unnutzbarkeit der Objekte nach sich zieht, typischerweise. Das ist in dem Fall auch so gewesen, sondern der wesentliche Punkt war, dass sozusagen ein behördliches Betretungsverbot einfach erlassen wurde. Und da ist der wesentliche, da sagt der Oberste Gerichtshof in einem so ein bisschen so nebenbei, aber ich halte das für ganz, ganz wesentlich, ja, das ist natürlich interessant, aber nach der Judikatur, die es meines Erachtens so nicht gibt, aber ist es eben so, dass auch sozusagen die aufgrund von Katastrophenereignissen erlassenen behördlichen Maßnahmen solche Ereignisse sind, die unter den 1104 ABGB fallen. Und das ist natürlich spannend, weil es gibt ja auch noch andere Fälle in dem Zusammenhang, wo Mietzinsreduktionen gefragt werden oder nachgefragt wurden, wo das möglicherweise nicht so ist. Also das heißt, da gibt es sicherlich noch die eine oder andere Frage, die höchstgerichtlich zu entscheiden
ist. Da dürfen wir gespannt sein, was da noch kommt.
Ja, ja, so eine kurze Analyse sozusagen.
Ja, danke.
Bevor
danke,
wir ins Helferheft einsteigen.
Bevor wir weiter mit den Themen gehen. Ja, lass uns 35 Jahre in die Vergangenheit reisen. Damals forderten die Beastie Boys das Recht auf Party.
Ja.
Warum erwähne ich das jetzt? Auch in Österreich hört man immer mehr so in Gesprächen, es werden Grundrechte eingefordert. Ja gut, das passiert teilweise in den sozialen Medien, bei Stammtischen,
ja.
Impfen, Klima, Recht auf persönliche Entfaltung und so weiter und so fort. Na gut, kann man sagen, das ist ja alles noch kein wirkliches Problem, dass das da launig gefordert wird am Stammtisch. Wann wird's für dich zum Problem? Oder ab wann wird's problematisch? Nicht für dich, aber ab wann findest du, wird das problematisch?
Das ist eine gute Frage, ab wann das der Fall ist. Aber ich glaube, was ich mit diesem Leitartikel und mit diesem Titel, der dem Beastie Boys Song da entlehnt ist, eigentlich sagen wollte, ist etwas, was ohnehin, wir sind ja gerade wieder in einer Beschleunigung der Pandemie leider gefangen, was ohnehin die meisten Verfassungsrechtler und Verfassungsrechtlerinnen sagen. Und ich habe mich bemüht, da kurz zusammenzufassen, ein Grundrecht und aufzuzeigen, dass Grundrechte eben nicht absolut gelten, sondern dass man halt hier auch unter Umständen tatsächlich Grundrechtseinschränkungen vornehmen kann. Und das ist ja das, was in der derzeitigen Diskussion, also nicht nur auf Social Media, aber auch wenn man das medial betrachtet, aber nicht nur dort, sondern auch wenn man Schriftsätze von Anwaltskolleginnen und Anwaltskollegen liest, ein bisschen vergessen wird. Also das Grundrecht klingt halt irgendwie stärker als Recht, ja. Wahrscheinlich deswegen, weil halt man bei Rechten typischerweise
Pflichten hat.
Ja. Ja. Bei Grundrechten will man das irgendwie nicht und die werden halt eingefordert lautstark. Und etwas, was ich immer sehr interessant finde, ist wieder gerade diese Impfpflicht derzeit diskutiert in Österreich und da wird so getan, als wäre das also alles ein ganz großes Thema, ein juristisches großes Thema, was es natürlich ist, keine Frage. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, der EGMR hat hier ganz eindeutig schon vor einem mittlerweile dreiviertel Jahr entschieden, dass Impfpflichten selbstverständlich zulässig sind und eine zulässige Einschränkung sofern ja die Impfung halt eben wissenschaftlich für gut befunden wird, was bei den Covid-Impfungen auch der Fall ist, auch die entsprechenden Sanktionen bei den verstoßenen Impfpflichten verhältnismäßig sind, also das sind Geldstrafen in dem Fall gewesen oder der Nicht-Zugang zum Kindergarten, das ist der Fall Vavrička, Tschechien, von dem ich anspreche, dass das eben zulässig ist und dass diese Einschränkungen gemacht werden können. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Wir in Österreich diskutieren da jetzt irgendwie so rauf und runter und da werden die Grundrechte auf der einen Seite eingefordert und die anderen trauen sich nicht. Aber ich glaube, das sagen auch viele andere Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler, zu denen ich mich in diese erlauchten Kreise ohnehin nicht zähle, aber dass das natürlich zulässig ist und die Politik hört da eben nicht. Und darauf wollte ich irgendwie hinweisen in meinem Leitartikel, dass nicht alle Einforderungen von Grundrechten, ja, wie soll ich sagen, auch die Substanz haben, die sie haben sollten.
Also du gibst hier sozusagen eine kleine Auffrischungsimpfung für das Gedächtnis.
So habe ich das bezeichnet,
eine kleine Auffrischungsimpfung. So hast du das, wie ich das, habe ich jetzt entlehnt, deinem Beitrag.
Ja.
Ja. Lass uns zum Urheberrecht kommen.
Ja.
Es steht eine Urheberrechtsnovelle 2021 vor der Tür. Es gibt hier einen Begutachtungsentwurf. Und man hört und liest da wie dort, dass es sich um die größte Reform, sozusagen die größte urheberrechtliche Reform aller Zeiten handeln soll. Jetzt können wir natürlich nicht ganz ins Detail hier einsteigen, aber vielleicht doch ein, zwei Eckpunkte. Ganz kurz vielleicht
skizzieren. Gerne, das können wir gemeinsam skizzieren. Ja. Gerne. Also wir haben in der im Novemberheft der Ecolex den Schwerpunkt dieser Urheberrechtsnovelle vorgesehen. Allerdings muss man dazu sagen, es handelt sich hier dem Vernehmen nach, zumindest Die Autorinnen und Autoren beschäftigen sich noch mit einem Ministerialentwurf, aber es sind hier zwingende Umsetzungsvorgaben aus sozusagen europarechtlicher Sicht
eben schon ein wenig verspätet,
glaube ich, die ganze Sache. Wir sind da, glaube ich, ein halbes Jahr schon im Verzug. Und da geben Zehmann und Zank uns einen Überblick über die Inhalte der anstehenden Novelle, und Hofmacher beschäftigt sich auch noch mit dem Urhebervertragsrecht selbst, wo auch starke Eingriffe und starke Gestaltungsvorgaben in der Novelle enthalten sein sollen. Zum Überblick, Markus, das ist halt auch ein interessantes Thema. Sind wirklich viele interessante Themen, aber ich glaube, eines dieser Knaller, und der auch politisch sehr umstritten ist, ja dieser sogenannte Upload-Filter für große Plattformen in dem Zusammenhang.
Die werden halt generell stärker in die Pflicht genommen mit diesem. Oder sollen in die Pflicht genommen werden.
So ist es, ja. Also das heißt, wir haben hier eine Regelung, die in österreichischen Urheberrecht ein wenig, disloziert umgesetzt wird. Also das wird nicht gesamt, sondern es werden hier insgesamt, also große Internetplattformen insoweit in die Pflicht genommen, dass sie halt, die notwendigen Maßnahmen setzen müssen, wie etwa müssen Lizenzen für das abgeloderte, den Clip oder was auch immer, versuchen zu erlangen und ähnliche Maßgaben, weil ansonsten, wenn sie das nicht tun, dann haften sie.
Ja, vor allem der große Unterschied, glaube ich, so wie ich das auch verstanden habe, ist ja auch der, dass diese Online-Plattformen durch den Upload von urheberrechtlich geschützten Werken durch ihre Nutzer, nämlich jetzt selbst Verwertungshandlungen setzen. Und das war mein Verständnis, war bis jetzt eben nicht der Fall. Kommen sie auch in die Pflicht, sozusagen hier drauf zu schauen.
Das heißt, es gibt halt hier gewisse, Zumutbarkeitsgrenzen, die hier eingezogen werden. Wenn es halt irgendwie nicht geht, dass ich da die Lizenz bekomme, dann geht es halt irgendwie nicht. Ich muss mich halt bemüht haben. Also das heißt, die großen Online-Plattformen müssen hier die entsprechenden Maßnahmen setzen, die halt nicht jetzt unmittelbar. Und wenn sie nicht gesetzt, wie gesagt, das wird man dann ohnehin sehen. Ich finde das immer sehr spannend, wenn hier sozusagen Sorgfaltsmaßstäbe eingeführt werden, die sozusagen in Handlungspflichten liegen, und dann wird man dann schauen, ob die dann entspielt sind oder nicht. Das heißt, da wird man wahrscheinlich das eine oder andere Rechtsstreitlein daran knüpfen sehen.
Ja, die Geldstrafen sind ja, oder die vorgesehenen Geldstrafen sind ja doch empfindlich. Also ich habe auch irgendwo gelesen, in der Höhe kann die Kommunikationsbehörde Austria bis zu 1 Million Euro verhängen. Ja. Also das ist schon also etwas, was Größeres.
Das ist was Größeres. Ich frage mich in dem Zusammenhang dann immer, es geht ja um große Internetplattformen und die sind ja typischerweise nicht in Österreich ansässig. Ja. Und wie man beim Hass im Netz Recht oder Gesetzespakete auch sieht, sind die auch wunderbar getroffenen österreichischen Regelungen laufen die ins Leere, wenn man halt irgendwo in Dublin oder in Seattle oder wo auch immer vorstellig werden müsste als österreichische Behörde. Also das ist dann auch eine spannende Frage, wie das dann funktioniert. Aber gut, soll so sein.
Ebenso eingeführt werden soll ein Urhebervertragsrecht. Also ein Urhebervertragsrecht.
Ja, genau.
Es betrifft eben sämtliche Vertragsbeziehungen, die Einräumung von Nutzungsrechten an urheberrechtlich geschützten Werken zum Gegenstand haben. Ja, da gibt es ja auch einige, zumindest vorgesehene, doch gravierende Änderungen.
Ja. In diesem Zusammenhang befasst sich eben Hofmacher damit, und der ist sozusagen im Ergebnis der Meinung, dass es zwar eine ganz gute Idee ist, nur möglicherweise überschießend und halt auch nicht für sämtliche Konstellationen passend ist. Also wir haben da sogar zwingende Vorgaben im Urhebervertragsrecht für gewisse Sachen, wobei er halt eben meint, dass das halt möglicherweise in dieser pauschalen Regelung unpassend sein könnte. Ich meine, das ist halt immer wenn ich das zwingende Recht schaffe, da wird man halt das eine oder andere überschießend regeln. Ja, das ist sicherlich ein Thema, das diskutiert Hofmacher, glaube ich, sehr eingehend. Und
also wie das Ganze.
Man wird ohnehin sehen, ob das in die Novelle auch so kommt.
Alles so kommt. Ja, Krug und kein Ende. Auch heute haben wir wieder ein Krug-Thema, und zwar geht es um das neue Verzugsrecht für Verbrauchergeschäfte. Da gibt es eben zwei neue Bestimmungen im KGG, das sind die Paragraphen 7c und 7d. Mhm. Das Ganze ist doch sehr ähnlich zum 918, zu den allgemeinen Regeln, 918 fortfolgende ABGB. Worin liegt dann aber wirklich der Unterschied, Thomas, zwischen?
Naja, das ist auch eine sehr gute Frage, weil die Frau Kollegin Tomic befasst sich hier mit diesen neuen Verzugsregelungen im Verbraucherrecht. Da gibt es eine Unterscheidung zwischen der Warenkaufrichtlinie und der digitale Leistungsrichtlinie. Auch in der Unterscheidung, was Verzugsfolgen betrifft, insbesondere was sozusagen die Fristigkeiten betrifft, das ist bei digitalen Leistungen, gibt es da keine notwendige Nachfrist, bei den anderen Sachen schon.
Das ist im 7D, ne, die genau, digitalen 7D, Leistungen, und im 7C sind die Warengeschäfte, aber nicht nur, sondern
nicht allgemeines Verbraucherverzugsrecht
allgemein, genau. Ja.
Und das ist, man wird sehen, so wie bei den anderen Sachen, auch beim KRUG, also beim Gewährleistungsrecht, Richtlinienumsetzungsgesetz, ob man da tatsächlich Unterschiede, wie du schon vorher gesagt hast, zu den herkömmlichen Regelungen sozusagen praktischer Natur bemerken wird, also zum 918 ABGB. Ich denke, ehrlich gesagt, schon, zumal wird dann doch eine Unterscheidung treffen, zumindest im Bereich der digitalen Leistungen. Da gibt es halt einfach unterschiedliche Vorgaben. Ich frage mich nur immer in dem Zusammenhang, wie bei digitalen Leistungen, wie hier sozusagen dann tatsächlich sozusagen Rechtsdurchsetzungsmaßnahmen getroffen werden, weil da geht es ja tatsächlich um Aktualisierungsfragen, um Apps und solche Sachen. Also das ist sicherlich spannend zu sehen. Wir haben ja diesen diese Reihe der Artikelreihe KRUG wird auch im Dezember bei uns fortgesetzt werden, und bitte, das möchte ich vielleicht auch den Podcast-Hörerinnen und Hörern auch sagen, im Jänner im Besonderen, da wird uns der Professor Perner, der sich auch mit dem Thema auch im Rahmen der Kommission im Justizministerium befasst hat, über das neue Gewährleistungsrecht für Verbraucher noch einmal erhellen, ja, im Rahmen eines Podcasts.
Da können wir dann vielleicht noch dezidiertere Fragen stellen und wahrscheinlich auch Antworten erwarten.
Wobei man sagen muss, bei dem Aufsatz auch von der Frau Kollegin Tomic, das ist sehr hilfreich, glaube ich, für unsere Leserinnen und Leser. Wir haben hier sogar eine Übersicht der unterschiedlichen Rechtsfolgen zwischen 918, 7c und DKGG aufgeführt. Und wir haben auch Praxistipps, zumal auch diese Regelungen im engen Umfang allerdings nur auch abänderbar sind für Verbraucher und für die Gestaltung von allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das führt uns eigentlich gleich zum nächsten Thema, ne?
Ja, AGB-Klauseln und deren ersatzloser Wegfall. Und zwar nichtiger AGB-Klauseln.
Ja, nichtiger AGB-Klauseln.
Ja. Im Jänner sah es noch so aus, als ob es unzulässig sei, in einem Verbrauchervertrag an die Stelle einer nichtigen Vertragsklausel das dispositive Gesetzesrecht treten zu lassen. Ja. Wir erinnern uns, Dexia-Entscheidung. Mhm. Das Ganze könnte jetzt wieder auch nicht so sein. Auf jeden Fall gibt es hier eine neue Entscheidung des EuGH, die durchaus auch gewissen Sprengstoff für Fremdwährungskredite in sich tragen
und könnte. Und ein Zungenbrecher.
Ein Zungenbrecher, ja. Ich hab's bewusst vermieden, Sie jetzt anzusprechen, aber ich muss es natürlich tun, damit unsere Hörerinnen wissen, worum es geht. Vielleicht könnten wir das gemeinsam versuchen. Jelsalokbank ZRT und andere, OTP, so heißt sie, also OTP.
Ja, also Jelsalokbank, ich glaube, es ist ein ungarischer Fall, aber das Interessante dabei ist, dass der Georg Graf, der sich ja auch schon mit der Vorjudikatur bei uns in der Ecolex auseinandergesetzt hat, jetzt auch diese Entscheidung Jelsalokbank bespricht. Und da ist es ja eben tatsächlich so, dass der EuGH eine gewisse, wie soll ich sagen, Einschränkung seiner bisherigen Judikatur vornimmt, nämlich auch insoweit, als er der Auffassung ist oder die Auffassung vertritt, dass man halt hier tatsächlich dispositives Recht anstelle einer nichtigen Klausel setzen kann. Das war halt eben in der Vorjudikatur nicht der Fall, da waren alle ganz nervös. Jetzt gibt es gewisse Leute, die meinen, naja, das wird jetzt wieder umgedreht. Georg Graf relativiert das natürlich auch ein bisschen, weil das ist ja doch ein sehr eigenwilliger Fall gewesen. Das war diese ungarische gesetzliche Regelungen zu den Fremdwährungskrediten. Und der wesentliche Punkt ist, der Verbraucher darf natürlich auch dadurch nicht schlechter gestellt werden, sondern quasi in eine Lage wie davor versetzt werden. Und das ist eben, sagt der EuGH, ich meine, an sich ist diese Entscheidung, wie gesagt, eine Einschränkung dieser absoluten Dexia, wie soll ich sagen, Apodiktie. Das ist und wahrscheinlich auch sinnvoll. Ob das jetzt noch Weiterungen hat und auch weitere Einschränkungen folgen in anderen Konstellationen, wird man sehen.
Wird man auch sehen, wie der OGH.
So ist es, ja, wie der OGH dem folgt. Ich meine, das ist, glaube ich, schon eine ganz grundsätzliche Frage, weil ich meine, dass man sozusagen das dispositive Recht mit der Klausel selbst auch mitkillt, als quasi Ersatzregelung, das ist natürlich schon ein weiter Schritt, zumal man ja immer davon ausgeht, zumindest in der österreichischen, im österreichischen Verständnis her, dass das dispositive Gesetzesrecht ja typischerweise den vorgezeichneten, gerade im Schuldrecht, einen vorgezeichneten fairen Interessenausgleich vorgibt. Das ist aber eben nach EuGH, nach der EuGH-Judikatur nicht unmittelbar der Fall. Das ist, wie gesagt, jetzt relativiert worden. Georg Graf bespricht das auch im Lichte dieser Entscheidung und zieht dann auch einige Konsequenzen für die österreichische Judikatur zu Fremdwährungskrediten.
Thomas, ich bin Mieter in einem Mehrparteienhaus. Ich schwitze im Sommer, wie so viele Wienerinnen und Wiener. Ich habe keine Klimaanlage. Jetzt komme ich natürlich auf die Idee, was könnte mir Abhilfe schaffen? Eben eine Außenklimaanlage. Darf ich das machen? Habe ich ein Recht, unter Umständen, kein Grundrecht, aber habe ich ein Recht, mir eine oder
ein
eine
Außen... auf Klimaanlage.
Ein Grundrecht, nein. Ein Recht, mir eine Außenklimaanlage sozusagen zu installieren. Ich glaube, da gibt es jetzt eine durchaus auch ganz interessante Entscheidung.
Nein, es ist gerade angesichts
aufgrund der Erderwärmung habe ich einen Grund. Genau, habe ich einen Grund aufgrund der Erderwärmung. Sage ich, die Erde, also es wird immer heißer und ich.
So ist es.
Mir muss das jetzt gestattet werden.
Ja, das kommt darauf an natürlich, ob du jetzt dem MRG unterliegst oder nicht in deiner Wohnung, aber es gibt natürlich die Möglichkeit nach neuen MRG, dass der Hauptmieter hier die Verbesserungsmaßnahmen setzt und ein Hauptmieter hatte die Idee, hier sich das Klimagerät auf dem Balkon zu stellen. Das ist die Entscheidung 5 UB 59 aus 21
V,
die da besprochen wird. Warum erwähnen wir diese Entscheidung? Erstens hat der Oberste Gerichtshof gesagt, naja, das ist so nicht, weil da muss man in dem Zusammenhang insbesondere die Verkehrsüblichkeit und den unmittelbaren Vorteil für den Hauptmieter prüfen. Das ist eben nicht der Fall. Also, und die Erderwärmung per se ist nicht ein Grund. Warum erwähnen wir diese Entscheidung? Die zeigt halt einfach, wie schwer es ist, gewissermaßen unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels oder der Klimakrise, wie manche eben sagen, hier sozusagen Änderungen in Mietobjekten oder also in Bestandobjekten durchzuführen. Aber wie wir auch gestern gehört haben, wurde ja im Ministerrat jetzt die Regierungsvorlage zur WEG-Novelle.
Die WEG-Novelle.
Besprochen haben, wo es ja einfacher werden soll, tatsächlich dem Klimaschutz dienende Maßnahmen in Wohnungseigentumsobjekten umzusetzen, nämlich insbesondere eben Elektro-Tankstellen oder also Elektro-Ladestationen für Elektroautos aufzustellen, aber auch sonst irgendwie Abschattungsmaßnahmen, behindertgerechte Ausstattung etc. durchzusetzen. Das soll eben mittels einer sogenannten Erklärungsfiktion durchgesetzt werden. Ich habe das, glaube ich, vor 2-3 Monaten schon einmal in der Ecolex kritisiert, weil ich das nicht für tunlicht halte. Aber die Proponenten dieser Regelung und die da halt dahinter stehen, haben auch gestern noch verlautet, und das schließt sich der Kreis zum Grundrecht, das Right to Plug haben sie jetzt im Wohnrecht umgesetzt, also offenbar denken sie auch das ein Grundrecht. Nur, man muss leider sagen, sollte da ein Wohnungseigentümer widersprechen, ein anderer, ja, dann wird man das Right to Plug auch nicht umsetzen können. Also das ist ein großes Wort für möglicherweise gar nicht so viel Inhalt. Ja. Aber die Novelle ist da.
Die Novelle ist da, sie tritt, sie hat zwei in Kraft Inkrafttretensdaten, den 1.1.
Also die Regierungsvorlage ist jetzt
eigentlich. Ja, genau. Ja, die Regierungsvorlage. Mit 1.1.22 und 1.7.22. Das noch als kleiner Hinweis.
Gut.
Ja, bist du, wie heißt denn dieses soziale Netzwerk?
Wettbewerbsrecht.
Ja, Wettbewerbsrecht, ja. Aber bist du auf Instagram? Eigentlich?
Ja. Ich bin ein passiver Beobachter.
Du bist ein passiver Beobachter der Instagram-Szene. Ja, dann natürlich, es geht um Influencer.
Ja.
Und sozusagen zur Pflicht von Influencern unentgeltliche oder Beiträge als Werbung kennzeichnen zu müssen. Da
so ist es.
War bis jetzt, gab es ja keine, also in Österreich ohnehin gibt es nur sehr wenige Rechtsgrundlagen. In Deutschland war die ganze Rechtslage auch sehr verworren und uneinheitlich. Aber mit 9.9. gab es eine, oder per 9.9. gab es eine Entscheidung des Deutschen Bundesgerichtshofs, wo er sich mit Schleich, unter Anführungszeichen zumal Schleichwerbung drei Influencerinnen auseinandergesetzt hat.
So ist es.
Ja, Stichwort Tap-Tags.
So ist es.
Also, erhältst du uns da vielleicht ganz kurz einmal ein bisschen was?
Also wir haben da drei Autorinnen und Autoren, also Stadler, Wieler und Falke, die sich damit auseinandersetzen, mit dieser neuen BGH-Judikatur. Und die kommen zur Conclusio, dass dann auch nicht alles so sonnenklar ist nach dieser neuen Judikatur, die insoweit natürlich interessant ist, weil wettbewerbsrechtlich schielt natürlich der oberste Gerichtshof oder beziehungsweise schielen die Österreicher immer nach Deutschland, da die Rechtslage ja doch sehr vergleichbar ist. Und die kommen zum Schluss, dass man so quasi in dubio pro Kennzeichnung sein müsste. Und obwohl der BGH tatsächlich meint, dass man bei sogenannten Tap-Tags, also das sind so Bilder, die man anklickt und dann kommt man gleich zum Unternehmensportal, wo das ist, wenn das halt eine Influencerin...
Aber der Unterschied ist, glaube ich, der zum Unternehmensportal, also sprich zur Instagram-Seite und nicht eben zur Unternehmensseite.
Also nicht zur Unternehmensseite, ja, genau.
Genau, nicht zur Shopseite eines Unternehmens, sondern eben zur Instagram-Seite, was ja offensichtlich einen Unterschied auch
macht. Also einen Unterschied macht nach dem OGH, weil bei einem, also da geht es um bekannte Damen von der Katie Hummels abwärts und von der Frau Huss und die sind eher alle also deutsche Influencerinnen, Sternchen, die halt diese Werbungen teilweise mit Tap-Tags und teilweise nicht machen. Mhm. Und wenn das nicht mit einem Tap-Tag ist, also quasi innerhalb des Instagram sagen wir mal, Universums geht, meint der oberste Gerichtshof, dass man hier
der BGH, oder?
Ausgehen muss.
Beim
Deutschen
BGH.
Bundesgerichtshof. Meint der Deutsche Bundesgerichtshof, dass das irgendwie, wie soll ich sagen, keiner Kennzeichnungspflicht so strengen unterliegen könnte. Ja, das ist, glaube ich, nicht
außerdem macht es auch einen Unterschied, glaube ich, ob sie Geld bekommen. Ne?
Oder nicht, weil das ist ja der wesentliche Punkt, da konnte man nicht ganz auseinanderdrücken. Was ist quasi der professionelle Auftritt einer Influencerin und was ist da der private und diese Vermischung zwischen Privatsphäre und professionellem Werbezweck wird halt da nicht ganz klar gemacht. Wenn es quasi nur über so einen Unternehmenslink geht, das ist der OGH, Bundesgerichtshof offenbar strenger und meint, das ist also auf jeden Fall einmal ein Problem, insbesondere wenn halt im Hintergrund irgendwie ein geldwerter Vorteil der Influencerin zukommt. Ich frage mich, wenn ich das so gelesen habe, ob das bei den anderen zwei, die da irgendwie ihren Kopf sozusagen aus der Schlinge ziehen konnten, nicht auch irgendwie der Fall ist. Bei der einen war es halt besonders offensichtlich, da hat der BGH sozusagen das die Falle zuschnappen lassen, bei den anderen war er ein bisschen großzügiger. Unsere Autorinnen und Autoren gehen halt davon aus, naja, das ist halt doch irgendwie, wie gesagt, in dubio pro Kennzeichnung, klar ist es nicht, aber man wird das wahrscheinlich in Österreich ähnlich sehen müssen. Deswegen verspreche ich mich ja auch immer zwischen BGH und...
Ja, auch deswegen, weil ja auch österreichische Influencer und Influencerinnen ja sozusagen ja aufgrund der Sprache ja nach Deutschland ausstrahlen und die Tätigkeit sich ja sozusagen hier auch grenzüberschreitend auf Deutschland ausrichtet, ist das für die natürlich auch hier die deutsche Rechtsprechung sicherlich von
Interesse.
Gut, kommen wir zu unserem letzten Thema. An und für sich, also was heißt
Europarecht?
Europarecht, ja, aber zu einer schönen, mal schönen Sache. Das Klimaticket. Klimaticket 123-Ticket. Lange gefordert, jetzt endlich da und unter Umständen jetzt sozusagen doch nicht alles Eitelwonne. Ja, es könnte da ja doch ein paar Stolpersteine, was heißt Stolpersteine, aber es könnte ja doch ein paar Schwierigkeiten könnte es da geben.
Ja, das ist insbesondere das unter dem Gesichtspunkt sozusagen der europarechtlichen Brille beschäftigt sich der Professor Jäger damit und meint im Ergebnis, dass man da auf einer wettbewerbsrechtlichen, kartellrechtlichen und möglicherweise auch beihilferechtlichen Ebene das eine oder andere aufgrund der, ja, wie nennt das auch so ein bisschen, dass der Schnelligkeit der Umsetzung und des politischen Willens etwas schnell zu machen übersehen hätte und man da sicherlich die eine oder andere Imponderabilie europarechtlicher Natur noch hätte. Ja. Und das ist natürlich sehr spannend, weil wir uns natürlich in einem Thema, wieder in einem Themenbereich befinden, der sowohl sozusagen der von verschiedenen öffentlichen Interessen geprägt ist. Das ist natürlich einerseits diese sozusagen Verkehrswende, Verlagerung auf Schiene, natürlich dann die Frage insgesamt sozusagen Klimaschutz und natürlich auch hier sozusagen der Preisregulierung, die halt im öffentlichen Personenverkehr halt besonders auch beachtet werden muss und aber auch betrachtet werden kann. Mhm. Allerdings gibt es hier ganz grundsätzliche Fragen, die man da offenbar übersehen hat und auch sozusagen ins Diskriminierungsverbot
reichen könnten. Genau. Eine darf ich vielleicht an dieser, um das vielleicht ein bisschen zu konkretisieren, noch ganz kurz an dieser Stelle erwähnen. Das hatten wir bei der Vignette schon einmal, du erinnerst dich, dass zum Beispiel nur ausschließlich Jahreskarten angeboten werden. Das heißt, EU-Ausländer, die sozusagen für einen kürzeren Zeitraum das Land betreten, sind vom Klimaticket damit zwar nicht de jure, aber de facto ausgeschlossen, weil das hatten wir bei der Vignette auch schon mal. Also schauen wir mal, ob es da Entwicklungen gibt, aber das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, wo das Klimaticket jetzt in dieser Form, wie es jetzt gibt, unter Umständen Probleme bereiten
so
könnte.
Ist es. So ist es, wobei man hier natürlich schon sagen muss, das eine ist quasi eine Nutzungsvoraussetzung gewesen, das glaube ich muss man schon sagen, also dass diese Frage, was sozusagen die Vignette betrifft und mit der Bahn fahren, muss man ja nicht per se, also das ist auch ein Punkt, ich meine, das ist halt eine Erleichterung, aber vielleicht ist es dadurch eben sozusagen eine Diskriminierung von der anderen Seite und das wird von Jäger hier auch sozusagen beleuchtet. Ob das sozusagen jemanden dazu tatsächlich irgendwie auf oder die Kommission oder wie auch immer auf den Plan treten lässt, das wird man sehen. Ich glaube, an sich würden sich alle auch freuen, auch im benachbarten Deutschland im Besonderen, die davon am ehesten betroffen sein werden, dass die auch so entsprechende Bahnkarten haben. Aber man wird sehen. Also das ist, glaube ich, man muss das auch ein bisschen anders auch sehen, auch von der Gewichtigkeit und von der auch insbesondere, wie gesagt, die vorher erwähnten öffentlichen Interessen sind da doch ein bisschen anders gelagert. Ja. Aber man wird sehen. Ja.
Thomas, wir sind mit unseren Themen heute am Ende.
Ja.
Ich denke aber eine Sache, eine allerletzte Sache, Columbo-mäßig, hätten wir noch. Und zwar den nächsten Podcast.
Ja.
Da wollen wir ja schon, oder möchtest du das bitte vielleicht noch eine Kündigung, das Steuerrecht,
ja, also das kündige ich gerne an, also liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns natürlich, wir versuchen sozusagen im Dezember einen Podcast zu bestreiten zur Steuerreform. Und da wird uns auch unser ab jener neuer Redakteur oder Mitredakteur der Ecolex, der Herr Dozent Dr. Blum, der sich auch mit diesem Thema auch literarisch für insbesondere den Jänner-Schwerpunkt befassen wird, hoffentlich erhellen, was in diesen doch so großartig angekündigten und viel diskutierten der ökosozialen Klima- Steuerreform tatsächlich drinnen steckt. Und da gibt es, glaube ich, sehr spannende Themen, die reichen von der tatsächlich finanzverfassungsrechtlichen Zulässigkeit über sonstige verfassungsrechtliche Fragen bis sozusagen ins Detail des Unternehmenssteuerrechts und des Klimabonus. Also da haben wir, glaube ich, einen ganz interessanten und für die Hörerinnen und Hörer der Ecolex auch sehr informativen Podcast vor. Und wir sind da sicherlich die Ersten, die uns da eingehend damit befassen können. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind, wie der Markus vorher schon gesagt hat, jetzt am Ende unseres Podcasts. Ich hoffe, es war wieder etwas Interessantes für Sie dabei. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns, geben Sie uns gute Bewertungen auf den üblichen Plattformen. Ich freue mich auch schon auf den, wie gesagt, auf den Dezember-Podcast. Der wird sicherlich interessant. Und ja, Markus, in diesem Sinn, wir hören uns.
Zu Recht.